Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Unser heutiger Gast ist Thomas Thiemeier, geboren 1976. Er ist Professor am Ludwig-Uhland-Institut für empirische Kulturwissenschaft der Universität Tübingen. Von 2003 bis 2006 war er Kurator bei dem Stuttgarter Architekten und Museumsgestalter H.G. Merz. Von 2006 bis 2009 erfolgte seine Promotion bei Gottfried Korff und von 2009 bis 2012 war er Projektleiter des museumswissenschaftlichen Forschungsprojektes Wissen und Museum. Seit 2016 ist er Professor am Ludwig-Uhland-Institut. Demnächst erscheint von ihm Das Depot als Versprechen, warum unsere Museen die Lagerräume ihrer Dinge wiederentdecken. Herr Thiemeier, was macht für Sie denn den Reiz der empirischen Kulturwissenschaft aus?
Den Reiz der empirischen Kulturwissenschaft habe ich selber entdeckt, weil ich ja auch aus anderen Fächern komme in die empirische Kulturwissenschaft. Und der liegt für mich vor allem in der Alltagsnähe. Also in der Nähe zu dem, was andere Menschen bewegt, was sie jeden Tag tun, ohne sich oft darüber Gedanken zu machen. Und dass es da Leute gibt, die genauer hingucken und sich fragen, was hat es damit auf sich und warum verhalten sich Leute, wie sie sich verhalten, oft ohne zu wissen, dass sie sich so verhalten. Das, finde ich, ist eine ganz wichtige Aufgabe, die unsere Gesellschaft voranbringt.
Und weswegen hat dann genau das Forschungsfeld Museum Ihr Interesse geweckt?
Ja, da bin ich so reingestolpert, wenn ich ehrlich bin. Ich habe Geschichte studiert und dann für eine Zeitung geschrieben und über den Kontakt kam ein Kontakt zu einem Ausstellungsgestalter in Stuttgart, H.G. Merz, der das Mercedes-Benz-Museum gemacht hat und der brauchte jemanden, der Texte schreiben kann und ein bisschen historisch forschen konnte in Archiven und da sind sie dann auf mich gekommen und so bin ich sozusagen in das Museum reingestolpert und habe dann aber entdeckt, dass es eine ganz spannende Aufgabe ist und mich dann auch wissenschaftlich stärker damit beschäftigt. Und die Promotion bei Gottfried Korff in Tübingen war dann der Einstieg in die Museumsforschung.
Wissenschaftlich wäre da ein gutes Stichwort. Was genau ist denn am Museum wissenschaftlich?
Das Museum selbst ist erstmal eine wissenschaftliche Institution, die wissenschaftliches Wissen populär macht, verbreitet, erklärt, sodass es im Grunde, wenn es gut gemacht ist, ganz viele Menschen verstehen, auch Nicht-Experten. Also eine Institution, die ganz eng mit Wissenspopularisierung zu tun hat, aber in ihren Anfängen auch eine Institution, die aus wissenschaftlichem Antrieb gegründet wurde. Also die Volkskunde ist ein gutes Beispiel. Die frühe Volkskunde um 1900 hat maßgeblich ihre Erkenntnisse aus Museumssammlungen und aus materieller Kultur, die in Museen lagerte, gewonnen. Und heute entdeckt das Museum diese Wurzeln als wissenschaftliche Institution wieder stärker wieder, als Forschungsinstitution und versucht sie auch offensiver zu kommunizieren. Und wissenschaftlich ist natürlich das Museum in einer zweiten Dimension als Forschungsgegenstand der Kulturwissenschaft. Also man kann es mit wissenschaftlichen Fragen konfrontieren und man kann es als eine Quelle von Alltagskultur untersuchen. So wie man Bräuche und Mode untersuchen kann, kann man natürlich auch Museen und Ausstellungen und Sammlungen untersuchen.
Sie hatten gerade die Anfänge des Museums erwähnt. Hat sich das Museum von früher, also das traditionelle Museum, im Vergleich zum heutigen Museum geändert?
Ja, das Museum ändert sich permanent, weil es sich immer wieder an neue gesellschaftliche Realitäten und an Sehgewohnheiten und Wahrnehmungsgewohnheiten von Menschen anpassen muss. Beispielsweise im Moment ist die große Frage, wie gehen wir mit digitalen Medien und sozialen Medien vor allem um? Wie können wir die ins Museum einbinden? Wie verändert das das Verhältnis der Museen zu ihren Dingen, zu ihren Besuchern? Wie müssen sie auf diese Medienrevolution reagieren, die im Grunde alles in Frage stellt und alles verändert? Das ist ja kein Museumsthema, das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Thema. Aber es betrifft natürlich genauso die Museen. Also das Museum hat sich schon immer verändert, hat immer neue Medien einbezogen. Irgendwann kam der Fernseher als neues Medium dazu, davor waren Dioramen oder Kaiserpanoramen, neue visuelle Medien. Also das Museum hat da immer mit experimentiert und hat sich immer auch dafür interessiert und das macht die Institution auch so interessant und ich glaube, das macht auch ihren Erfolg aus, dass sie immer mit der Zeit gegangen ist und immer versucht hat, aktiv Antworten auf Herausforderungen der Zeit zu finden und diese dann auch mitzugestalten dadurch.
Würden Sie sagen, dass das traditionelle Museum gerade ausstirbt oder dass dieses multimediale und die traditionelle objektorientierte Darstellungsweise im Museum nebeneinander existieren könnten?
Letzteres. Also ich glaube, diese Dichotomie ist sozusagen, das braucht man, um zu verstehen, wo Brüche passieren und wo Neuerungen eintreten. Aber es ist natürlich kein Gegeneinander, sondern es ist was gut miteinander koexistieren kann. Trotzdem müssen die Verhältnisse neu austariert werden. Also man muss überlegen, was heißt es denn, wenn die Menschen jetzt auch noch auf ihr Smartphone-Display gucken und damit durch Ausstellungen laufen? Was macht es mit den Dingen? Wie kann man die Dinge dadurch aufwerten? Und wo steht es den Dingen im Weg? Man muss sich nur davor hüten, das sozusagen als Konkurrenzverhältnis alleine zu begreifen, sondern da wird man jetzt neue Wege finden müssen, damit umzugehen. Und es gibt viele Beispiele, wo hervorragende Synergieeffekte entstehen, also aus Kombination von beispielsweise sozialen Medien und Museen. Also insofern denke ich, wird es beides geben. Und wenn man so gerade die Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre anguckt, dann gibt es Tendenzen sowohl in die eine wie in die andere Richtung. Also es gibt die stark szenografisch multimedialen Ausstellungen, die sagen, Dinge nehmen wir, wo es passt, aber wir brauchen sie nicht unbedingt und es ist schon gar nicht Kern dessen, was wir tun, sondern bei uns steht der Besucher eher im Vordergrund und was dem gefällt und was für den wirkungsvoll ist, das machen wir, ob mit oder ohne Ding. Es gibt aber auf der anderen Seite auch eine ganze Reihe Museen und da gehe ich jetzt in meinem Buch dann stärker drauf ein, die ihre Depots, ihre Bestände, ihre Sammlungen wieder entdecken und ganz stark diese ins Zentrum stellen. Sagen, wir müssen uns wieder, die Dinge sind unser Alleinstellungsmerkmal und je virtueller und irrealer, dematerieller unsere Welt wird, desto stärker und desto attraktiver wird die Rückbesinnung auf die materielle Kultur.
Wandel und Entwicklung wäre da ein gutes Stichwort. Wo sehen Sie denn Ihr Fach, also die empirische Kulturwissenschaft, allgemein in, sagen wir mal, 10, 15 Jahren? Da wird sich doch bestimmt auch etwas wandeln.
Mhm. An der Spitze des Fortschritts natürlich. Das ist ja immer sozusagen Kaffeesatzleserei, wo stehen wir in 10 Jahren? Sozusagen diese Tendenzen, die ich eben beschrieben habe, werden sicherlich Forschungsschwerpunkte sein und werden sich dazu immer mehr entwickeln. Also Hermann Bausinger hatte mal ein Buch Volkskultur in der technischen Welt. Jetzt können wir irgendwie sozusagen von Alltagskultur im digitalen Zeitalter, das wäre sozusagen die nächste Entwicklungsstufe, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und ich denke, da ist die Kulturwissenschaft mit ihrem Blick auf ganz viele Gegenstandsbereiche, aber doch sozusagen Perspektiven, bestimmten Perspektiven aus der Alltagspraxis heraus gut gerüstet, um das in den Blick zu nehmen.
Dann rein hypothetisch, wenn diese Entwicklung auch so weitergeht, wie Sie sie eben beschrieben haben, würden Sie zukünftigen empirischen Kulturwissenschaftler und Kulturwissenschaftlerinnen in dem Fall einen Rat geben? Und wenn ja, welcher wäre das denn?
Ein Rat, ja, das ist immer so onkelhaft, wenn man einen Rat gibt. Aber so ganz allgemein gesprochen könnte man sagen, Demut vor den Quellen und Selbstbewusstsein bei der Interpretation. Das wäre sozusagen vom Forschungsanliegen her etwas, was uns sicherlich gut tut oder jedem Forscher gut tut. Und insgesamt natürlich ist in unserem Fach eine gesunde Neugierde und ein offenes Beobachten dessen, was um einen rum passiert, sicherlich eine gute Voraussetzung, um Spaß am Fach zu haben und um erfolgreich zu sein.
Quellen und damit meine letzte Frage. Das ist ja eher ein Begriff aus der Geschichtswissenschaft. Inwiefern halten Sie es denn für notwendig, auch interdisziplinär zu arbeiten bzw. arbeiten zu können?
Also ich denke, ohne Interdisziplinarität geht heute fast gar nichts mehr. Das sieht man an jedem Forschungsverbund, in jedem Förderlinie. Die wollen alle Interdisziplinarität. Und Interdisziplinarität sagt ja sozusagen nur, dass wir zwischen den Fächern unsere Perspektiven, unsere Ansätze austauschen, gucken, was machen andere, wo können wir uns ergänzen und uns weniger als Konkurrenten, denn als sozusagen gemeinsame Interessen formulierende Gemeinschaft zu verstehen, die mit ganz unterschiedlichen Zugriffen ein und dasselbe Thema bearbeiten und dann in der Addition oder in der Zusammenschau, in der Zusammenwirken auch zu ganz anderen, tieferen Erkenntnissen kommen können. Also ich denke, Interdisziplinarität dahinter kann man nicht mehr zurück und das ist auch gut so. Man muss nur aufpassen, dass man es damit nicht übertreibt, sondern es gibt sozusagen, dass man schon noch weiß, wo man selber hingehört und wo man sich auch abgrenzt.
Ich weiß, ich habe gerade gesagt, das war meine letzte Frage, aber inwiefern würden Sie denn die empirische Kulturwissenschaft von anderen Disziplinen abgrenzen? Was ist denn spezifisch für dieses Fach?
Naja, spezifisch für dieses Fach ist sicherlich das Interesse an Alltagskultur. Das ist etwas, das entdecken andere Disziplinen auch, aber damit ist die empirische Kulturwissenschaft sozusagen groß geworden. Da hat sie eine Kernkompetenz, wenn man so will. Und spezifisch ist sicherlich eine bestimmte Perspektive, also wie sie diese Sachen betrachtet und wie sie dann hinterher auch versteht und vermittelt. Und das, denke ich, unterscheidet es von vielen anderen Wissenschaften. Nicht von allen, aber doch von einer ganzen Reihe anderer Wissenschaften, die da einfach anders ansetzen. Und diesen kritischen und auch stark selbstkritischen Impetus und diese Frage nach beispielsweise grundlegenden Kategorien, in denen wir denken, die sozusagen viele als gesetzt und selbstverständlich hinnehmen, ich glaube, da ein kritisches Bewusstsein ist heute wichtiger denn je.
Gut, dann danke ich Ihnen sehr für dieses sehr interessante und informative Gespräch. Und damit wären wir eigentlich schon am Ende. Ich hoffe, unseren Zuhörern hat es genauso gut gefallen wie mir. Und ich würde mich über eine Fortsetzung an einem anderen Tag gerne freuen.
Ja, danke auch.